Willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Unser Thema heute: Jung, dynamisch, behindert. Zukunftsperspektiven im Journalismus. Trotz schwieriger ökonomischer Rahmenbedingungen ist der Journalismus für viele nach wie vor ein äußerst attraktives Berufsfeld. Doch wie sieht es mit der Partizipation von Menschen mit Behinderungen aus? Haben Sie in dieser heiß umkämpften Branche überhaupt eine Chance? Darüber diskutieren im ORF Kulturcafé Fritz Hausiel, Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Journalismusforschung und im Bereich der Disability Studies in Verbindung mit Medien. Er leitete auch die Begleitforschung zum ersten integrativen Journalismuslehrgang. Diese aus 12 Modulen bestehende einjährige Ausbildung startete im Herbst 2001 in Wien. Manfred Fischer studierte Geschichte und Philosophie. Nach dem Studium war er als freiberuflicher Historiker tätig. Schon damals hat er sich für die journalistische Verwertung historischer Befunde interessiert. Aufgrund einer fortschreitenden Erkrankung benutzt er seit einigen Jahren einen Rollstuhl. 2005 absolvierte er den integrativen Journalismuslehrgang West in Salzburg und arbeitet seither als freier Journalist, unter anderem für die Oberösterreichischen Nachrichten und die Braunauer Warte. Für sein Engagement wurde Manfred Fischer 2011 mit dem ORF-Kreinecker-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Stefan Martin studiert Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg, mittlerweile im Masterstudium, war damals zu Studienbeginn erster blinder COVI-Student in Salzburg und hat seither sowohl an der Uni als auch in verschiedenen Praktika im In- und Ausland interessante Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht. Und Marlies Neumüller, Absolventin des ersten integrativen Journalismuslehrgangs. Marlies Neumüller ist Rollstuhlfahrerin. Während ihres Studiums an der FH für Journalismus und Medienmanagement absolvierte sie Praktika unter anderem bei Standard, Kurier, Trend und beim ORF. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH für Journalismus und Medienmanagement. Durch die Sendung führen Elisabeth Busbichler und Christoph Dirnbacher.
Herr Hausiel, es gab in den letzten 10 Jahren, wenn ich so zurückschaue, 2 Lehrgänge zum Thema Journalismus und Behinderung, etliche Veranstaltungen. Haben diese Einzelmaßnahmen denn die Jobchancen für Menschen mit Behinderungen im Journalismus tatsächlich verbessert?
Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Wir haben keine Evaluation bis jetzt nach diesen 10 Jahren. Ich plane derzeit etwas in diese Richtung und wünsche mir, dass es etwas gebracht hat. Aber als Wissenschaftler hilft mir das Wünschen nicht weiter, sondern ich schaue mir die Verhältnisse genau an. Und angesichts der Entwicklungen im Journalismus in den letzten 10 Jahren, wo es auch für Menschen ohne Behinderung schwieriger geworden ist, akzeptable Arbeitsverhältnisse zu bekommen in dem Berufsfeld, fürchte ich, dass mein Wunsch nicht erfüllt sein wird.
Manfred Fischer, Sie haben eigentlich Philosophie und Geschichte studiert. Wie sind Sie dann denn eigentlich zum Journalismus gekommen?
Ja, das war für mich eigentlich ein langer Weg. Ich habe nach dem Studium begonnen, Museumskonzepte zu schreiben für kleine und mittlere Museen bei uns in der Umgebung. Und da ist es mir so auch darum gegangen, die Inhalte dieser Museen nach außen zu verkaufen. Da habe ich das erste Mal dann mit Öffentlichkeitsarbeit, auch mit Journalisten zu tun gehabt. Und das war dann ein längerer Weg noch von 10, 15 Jahren, bis ich dann eben den integrativen Journalismuslehrgang West in Salzburg gemacht habe. Den habe ich 2004 abgeschlossen und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann auch als freier Journalist für verschiedene Medien gearbeitet.
Mein Name ist Neumüller. Auch Sie waren im integrativen Journalismuslehrgang, dem ersten integrativen Journalismuslehrgang, gestartet 2001 in Wien. Was macht denn für Sie die Faszination am Journalismus an sich aus?
Es ist, glaube ich, einfach für mich, ich sage immer, es ist, dass man die Möglichkeit hat, als Journalistin oder als Journalist Wissen aus verschiedenen Bereichen einfach anzuhäufen. ich liebe Lexika und schon als Journalist trägt man einfach Wissen zusammen und bereitet es auf in verschiedenen Formen und das ist für mich das Interessante dran.
Stefan Martin, Student an der Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaften. Herr Stefan Martin, Sie haben mehrere Praktika schon absolviert, unter anderem auch im Printbereich. Wie waren denn Ihre bisherigen Erfahrungen in der Praxis?
Ja, die bisherigen Erfahrungen in der Praxis waren für mich eigentlich sehr positiv, denn man muss sich ja vorstellen, dass es für ein Medienunternehmen gerade im tagesaktuellen Bereich eine Mehrherausforderung sozusagen darstellt, einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Ich muss aber sagen, das hat sehr gut funktioniert und ich denke auch, dass wir mit solchen Maßnahmen oder Einstellungen von Personen, dass man eine Sensibilisierung im System selbst erzeugen kann. Also die Struktur des Feldes wird sich da maßgeblich verändern und ich muss sagen, ich kann da nur positiv sprechen. Wenn es ein Medienunternehmen möchte, und das sage ich dezidiert so, und gewillt ist, kann das funktionieren. Ich hatte leider aber auch andere Erfahrungen, ich möchte das hier nicht näher ausführen. Wenn sich ein Medienunternehmen querstellt, dann wird man immer was finden, warum es nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen bin ich von der bisherigen Erfahrung sehr begeistert und das gibt mir schon einen Aufwind und eine große Motivation für die Zukunft.
Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrungen auch gemacht, die nicht so toll waren, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, aber welcher Natur waren die?
Naja, das war so, ich musste dort ein Assessment Center absolvieren und am Ende wurde mir dann gesagt, wie das ausgewertet wurde, dass ich dieses Assessment Center positiv durchlaufen hätte, aber wir können sie ja nicht, ich zitiere wörtlich, wir können sie nicht in ein Auto setzen und sie zu einer Reportage nach Arnif schicken, wenn es dort brennt, wegen ihrer eingeschränkten Sehfähigkeit. Und somit war diese Praxisstelle für mich gegessen. Und das muss ich leider so sagen, das kränkt mich heute noch. Das ist zwar jetzt schon 3-4 Jahre her, aber sowas geht tief hinein und das kränkt mich heute noch immer.
Gibt es da ähnliche Erfahrungen von den Mitdiskutanten und Mitdiskutantinnen? Ich greife das jetzt einfach auf.
Ja, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wir haben ja auch beim integrativen Journalismus Lehrgang Praktika gemacht. Und da war es also nicht so leicht, Praktikastellen zu finden, weil viele Redaktionen einfach die Angst gehabt haben, sind wir barrierefrei, haben wir ein WC für zum Beispiel einen Menschen im Rollstuhl, also ich bin ja selbst Rollstuhlfahrer, das vielleicht zu klären und der Hörer. Also da war sehr viel Angst einfach da und wenig Bereitschaft, einmal was Neues zu probieren. Sondern man hat die Angst gesehen und hat gesagt, das lassen wir. Ich habe dann eben 2 Praktika bekommen. Das eine war bei den Salzburger Nachrichten und das andere bei der Online-Redaktion beim ORF hier. Und die haben also sehr gute Einblicke gegeben und die haben dann auch gesehen, dass es möglich ist. Die waren dann zum Teil überrascht, dass es also doch geht, dass ein Rollstuhlfahrer, ein Mensch im Rollstuhl, diese Praktika also absolvieren kann.
Frau Neumüller?
Ja, ich meine, ich kann Ähnliches sagen. Ich habe einige Praktika absolviert. Es waren am Anfang immer große Vorbehalte bezüglich Barrierefreiheit. Ich habe den ersten Journalismuslehrgang gemacht und die Leitung hat mich dann auch unterstützt, Praktikumstellen zu finden. Und wir sind da durch die Redaktion gegangen, um mal zu schauen, ob ich überhaupt aufs Klo komme. Und einmal zum Beispiel habe ich Wirtschaftsressort Standardpraktikum gemacht. Es wurde dann das Wirtschaftsressort, weil das einzige war, das mit dem Rollstuhl zugänglich war. Sowas gibt es immer wieder. Es gibt grundsätzlich negative Erfahrungen. Einmal eben habe ich eben auch angefragt wegen eines Assessment Centers. Die Auskunft war, sie brauchen es gar nicht probieren, sie haben eh keine Chance. Punkt. Ich habe dann trotzdem für dieses Unternehmen dann ein Praktikum gemacht, über andere Wege und es hat tadellos funktioniert.
Aber wenn es durchwegs positive Erfahrungen auch gibt, vor negative Seiten wird es überall geben, warum klappt es denn dann nicht mit der Integration und Chancengleichheit in den Journalismus, Fritz Hausierl?
Ich glaube, weil es grundsätzlich zweierlei Barrieren zu überwinden gibt. Das eine sind die tatsächlichen räumlichen Barrieren, die sind bei einigen, besonders in älteren Gebäuden untergebrachten Redaktionen tatsächlich problematisch, wenn man, also ich meine, auch für jemanden ohne Rollstuhl ist das Standardgebäude verwirrend und im ersten Durchgehen irgendwo in eine spezifische Redaktion hat man sich sicher dreimal verlaufen. Es ist verwinkelt, es hat unglaublich viele Stiegen, Stufen, enge Stellen und so weiter. Also ein Graus für jemanden, der dort im Rolli hinein will. Das wird sich im Übrigen verändern mit dem neuen Gebäude, aber der Redaktionslehrgang, integrative Redaktionslehrgang war ja vor 10 Jahren in Wien. Also damals war das noch so und jetzt ist es auch vorerst noch so. Also diese räumlichen Situationen sind aber auch zum Teil vorgeschobene Argumente. Ja, ich glaube, die zweite Barriere ist die noch wesentlichere und das ist die im Kopf, ja, die von den Personen, die darüber entscheiden, ob man jemand eine Chance gibt, einfach dadurch da ist, dass sie sich oft einfach nicht vorstellen können. Das hat auch mit der Separation in der Gesellschaft zu tun. Es gibt kein, oder es gibt sehr wenig natürliches gemeinsames Aufleben. Die wäre eine Gesellschaft sozusagen, in der die Inklusion von Anfang an im Bildungsbereich gewährleistet wäre, würden viele diese Barrieren im Kopf so nicht haben, weil sie jetzt die Vorstellung oft nicht haben, wie löse ich das, wenn ich im Rolli bin, wie löse ich das, wenn ich eine starke Sehbehinderung habe und so weiter. Sie haben oft nicht einmal diese einfachen Informationen darüber, welche Assistenzleistungen jetzt jemandem zur Verfügung gestellt werden, um bestimmte Dinge dann zu lösen, die man glaubt, dass sie nicht lösbar sind. Das ist eine Bewusstseinsarbeit. Die muss von mehreren Seiten geleistet werden. Ich finde immer am überzeugendsten ist natürlich, wenn der Druck von denen kommt, die es betrifft. Aber betreffen tut es uns eigentlich alle. Also mich betrifft es als jemanden, der keine jetzt offensichtliche außer der Brille besondere Behinderung hat, ja auch, weil es mich eigentlich auch daran hindert, Welten wahrzunehmen, die spannend sind. Und weil ich meine, das ist nicht nur eine Frage, die Menschen mit Behinderung betrifft, ob sie in dieses Berufsfeld hineinkommen. Da geht es einfach um die Frage faire Berufschancen. Das andere ist die Frage, wie unsere Bilder in den Medien entstehen über Menschen mit und ohne Behinderung.
Was ich dann noch dazu sagen wollte zu den Barrieren, ich glaube, es ist auch so, dass es bei den Medien oft die für das redaktionelle Personal Verantwortlichen sind, die meiner Erfahrung nach da die größten Vorbehalte haben. Die Redaktionskollegen dann im Alltag, da war das oft viel weniger Problem, wie den Personalverantwortlichen XY davon zu überzeugen.
Ja, weil wir die bei den Lehrgängen die Journalisten und Journalistinnen als Lehrende gewonnen, die haben im Zuge dessen diesen Lernprozess auch durchgemacht. Oder sie haben es ohne dies schon vorher und sich deswegen dann auch bereit erklärt, beim Lehrgang mitzumachen. Ja, da war sozusagen die erste Barriere genommen. Aber die personalentscheidenden Kräfte, da hat es dann oft als nächstes gehakt.
Noch eine Wortmeldung?
Ja, ich glaube, es ist auch so, in der Gesellschaft wird bei behinderten Menschen sehr oft gesehen oder vornehmlich gesehen, was sie nicht können. Und das ist auch dann in einer Redaktion so. Jetzt der Redaktionsleiter, der stellt sich vor, ja, behinderter Mensch, der ist nicht gut zu Fuß, der sieht nichts, der hört nichts. Wie soll der das machen? Und er ist gar nicht gewillt, darauf eine Antwort zu finden, wie das geht. Weil wenn man dann in einer Redaktion ist, dann merkt man sehr oft, die Leute sind verwundert. Das geht ja doch. Oder das ist kein Problem.
Das heißt, wenn es um Behinderung geht, setzt das logische Denken aus im Grunde. Könnte man das so paraphrasieren?
Ja, die Leute haben bestimmte Erfahrungen nicht mit behinderten Menschen. Und ich denke mal, das erlebt man in der ganzen Gesellschaft. Ich meine, vielleicht da jetzt nur eine kleine Geschichte vom Rande. Ich mache Sensibilisierungen mit Kindern in Schulen. Und ich bin da erst letztes Jahr draufgekommen, wenn ich denen erzähle, dass ich mit dem Auto fahre, haben die immer angenommen, ich werde gefahren. Erst wie ich ihnen dann einmal mein Auto gezeigt habe, sind sie passerstaunt dagestanden und haben gesagt, sie fahren selbst. Habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und ich denke mir, das, was da die Kinder ausdrücken, sehen wir in der Gesellschaft und auch im Berufsfeld. Man kapriziert sich auf das, was man glaubt, was diese Menschen nicht können.
Aber beim Journalismus, wenn ich das ganz kurz noch anhängen darf, da trifft der Vorwurf, sich dafür nicht zu interessieren, natürlich viel mehr, weil eine der zentralen Tugenden des Journalismus, eine der zentralen Voraussetzungen ist ja die Neugier. Es müsste mich ja als Journalistin und Journalist interessieren, wie macht der das oder wie macht die das?
Stefan Martin.
Zum Abschluss dieses Blogs wäre es ja vielleicht wichtig mit einem Vorschlag an, vielleicht hören uns auch betroffene Medienschaffende zu, an diese zu heranzugehen, dass man sagt, okay, sie können jetzt das oder jenes nicht, das ist offensichtlich, aber wir probieren es trotzdem. Machen wir doch eine 14-tägige oder 3-wöchige Probezeit und dann schauen wir uns das an, wie tut sich der, wie kommt der mit den Kollegen zurecht, weil bei meinen Praktikern war es so, es gibt ja auch hausinterne Sachen. Wenn wir jetzt beim Radio bleiben, man kann ja Veranstaltungshinweise schreiben, man kann Gewinnspiele betreuen, man kann sich ums Publikum kümmern und so weiter. Also vielleicht, dass man wirklich ein Modell schafft, das muss aber auch zu den Chefetagen vordringen, dass man sagt, okay, da kommt jemand mit Behinderung, der kriegt jetzt, wenn man sich nicht hinaussieht, vielleicht keinen fixen Praxisplatz von vornherein, aber machen wir es wie bei einer Fixanstellung mit einer Probezeit von ein paar Wochen und den oder die schauen wir uns einfach einmal an.
Böse Zungen behaupten ja, es gäbe Zeitungen, wo die Printjournalisten kaum die Redaktion verlassen, sondern andere Kanäle anzapfen vornehmlich. Aber das ist wohl ein anderes Thema. Elisabeth, du hast vorhin schon eine Frage auf den Lippen gehabt.
Mir ist jetzt die Frage nur so aufgetaucht, weil Sie jetzt den integrativen Journalismus-Lehrgang eben auch angesprochen haben. Mir hat es ein bisschen verwundert, in der Recherche festzustellen, dass es den zweimal gegeben hat und dann nimmer. Wäre das nicht ein Gedanke, vielleicht auch diese Barrieren durch den integrativen Journalismus-Lehrgang, die Barrieren im Kopf aufzulösen, dass man einfach vielleicht, wenn es ihn wieder einmal gibt, einen Schwerpunkt in diese Richtung setzen könnte?
Ich glaube, dass wir haben ein sehr umfangreiches Begleitforschungsprojekt damals realisiert. Wir haben uns angeschaut, wie gehen andere Gesellschaften mit dieser Herausforderung um? Und gesehen, dass es also in anderen Ländern deutlich bessere Entwicklungen gibt. Es gibt auch Länder, wo es auch noch schlimmer, also deutlich schlimmer ist. Und eine der Zielsetzungen, die wir hatten, war auch der Frage nachzugehen, was ist in etwa die Herausforderung für eine Journalismus-Ausbildungseinrichtung, die selber auch integrativ sein will und in ihrem Kursprogramm Menschen mit und ohne Behinderung Plätze anbietet. Wir sind zur Auffassung gekommen, dass die Anforderungen gering sind, dass sie Anforderungen sind, die ein wenig in der Lehre sind, weil ich berücksichtigen muss bei der Aufbereitung von Material. Die Barrierefreiheit der Räumlichkeiten ist eine simple Klärung. Ansonsten ist es eigentlich etwas, wo es eine Win-Win-Situation wäre, weil auch die Kompetenz der Jungjournalisten und Journalistinnen wesentlich höher ist, wenn sie zusammen mit Menschen in der Ausbildung sind, die verschiedene Beeinträchtigungen haben. Es soll ja am Ende im Journalismus nicht das dann passieren, dass Menschen, die, weil sie im Rollstuhl sind oder weil sie eine Sehbehinderung haben oder hörbeeinträchtigt sind, dann diesen Themenbereich immer wieder zugewiesen bekommen, sondern dass auch andere ohne irgendeine Beeinträchtigung bei den verschiedenen Themen, die im Journalismus bearbeitet werden, immer mitgedacht wird, hat das jetzt irgendeine Komponente, auf die ich achten muss, wo jemand mit dem Rollstuhl jetzt anders gefordert ist und deswegen muss es thematisiert werden. Und da habe ich aber den Eindruck, das ist uns noch nicht gelungen, dass da die klassischen Ausbildungseinrichtungen das auch auf ihre Fahnen heften und sagen, das gehört eigentlich zu einem modernen Verständnis, so wie es eigentlich noch nicht ein Medienunternehmen gibt, dass das auch so in die Auslage oder in ihrem Selbstverständnis deutlich artikuliert und sagt, völlig klar, wir sind ein Unternehmen im besten Sinne modern, weil wir der Diversität der Gesellschaft Rechnung tragen und niemanden diskriminieren. Wir schauen einfach darauf, ob jemand das kann, was wir für dieses Berufsfeld fordern. Und Das ist ja, und das haben die verschiedenen Studien gezeigt, weltweit, die dazu gemacht worden sind, es gibt keine Begründung, die aus irgendeiner Behinderung resultierend eine Beeinträchtigung im Journalismusberuf ist.
Ich habe die Wortmeldung von Manis Neumüller-Wohl gesehen, würde aber noch, weil Sie vorhin andere Länder angesprochen haben, gibt es etwas, wo wir Österreicher uns etwas abschauen können? Gibt es da Best-Practice-Beispiele in Europa und wenn ja, wo liegen die?
Ja, Großbritannien ist sicher ein Best-Practice-Beispiel. In den USA mit gewissen Einschränkungen auch, weil dort einfach sehr früh die Zugänglichkeit von Räumen sichergestellt worden ist. Und weil, was für uns vielleicht auf den ersten Blick befremdend ist, also mich hat es auch befremdet, aber auch in anderen Zusammenhängen, dann tatsächlich penibel zum Beispiel an Universitäten Studien durchgeführt worden sind, ob denn Menschen mit einer Beeinträchtigung in irgendeiner Weise in ihrer journalistischen sozusagen Fähigkeit eingeschränkt wären, ob sie nicht gut recherchieren könnten, ob sie vielleicht nicht gut textieren könnten und so weiter. Das klingt ein bisschen auf den ersten Blick fast wie eine Zumutung, es dient aber dort dem, dass ich empirisch nachweise und sage, diese Vorurteile, die Menschen haben, sind nicht bestätigbar dann durch die tatsächlichen Leistungen, die die Menschen erbringen.
Marisa Müller, passt das, was Sie sagen wollten, ja, da dazu?
Ja, was Ausbildung betrifft, dass es langfristig wirklich nur das Ziel sein kann, eben Mainstream-Ausbildungen so inklusiv zu gestalten, dass sie für alle zugänglich sind. Es gibt ein paar Ansätze in die Richtung, es ist aber noch viel verbesserungswürdig. Also ich glaube, dass man mit einem Rollstuhl zum Beispiel es momentan am leichtesten hat, wenn man jetzt höher oder sehbehindert ist, wird es da sicher mehr Probleme geben. Ich kann nur sagen, ich arbeite am Institut für Journalismus auf der FH Wien und habe die Fachhochschule für Journalismus, also das jetzige Institut, habe dort selber studiert. Ich denke mal, mit dem Rollstuhl zum Beispiel ist das jetzt kein Problem mehr. Was ich weiß, wir hatten leider auch noch keinen Bewerber mit wirklicher Sehbehinderung oder Hörbeeinträchtigung, sodass man das halt auch wirklich in der Praxis dann diskutieren hätte können. Was wir jetzt schon versuchen zu machen, und das finde ich auch positiv, ist, wir haben heuer zum Beispiel das erste Mal eine Lehrveranstaltung auch gehabt, so wirklich zu Gender und vor allem auch Diversity im Journalismus, wo eben die verschiedensten Diversity-Dimensionen auch wirklich durchbesprochen worden sind, unter anderem auch Behinderung und dann eben auch behinderte Gäste kamen, die versucht haben, den angehenden Journalisten etwas zu vermitteln. Und ich kann schon aus meiner Erfahrung sagen, dass die nicht behinderten Kollegen und Kolleginnen, die mit mir jetzt studiert haben, wahrscheinlich schon ein bisschen aufgeschlossener sind. Und ein oder zwei, ich glaube, es sind mittlerweile sogar, also von einem weiß ich sogar sicher, hat zum Beispiel auch den Medienpreis dann gewonnen vom Zivilinvalidenverband für gute Berichterstattung über Menschen mit Behinderung.
Manfred Fischer, Sie machen ja auch Seminare in Richtung Sprachgebrauch. Was sind denn so die häufigsten Fauxpas, die Ihnen unterkommen?
Oder der Fauxpas ist eigentlich, weil es mich selbst betrifft, dass Menschen an den Rollstuhl gefesselt sind.
Immer noch?
Immer noch. Das ist, ich sage dann immer, wenn Sie jemanden gesehen haben, der an den Rollstuhl gefesselt ist, warum haben Sie ihn nicht befreit, diesen armen Menschen? Das kommt noch vor, haben wir erst wieder vor kurzem auch in Salzburg in einer Fernsehsendung gehabt. Wenn man das dann reklamiert, dann wird darauf sehr betroffen reagiert. Aber es kommt halt noch immer vor. Ich sehe da schon Fortschritte gegenüber vor, ja, jetzt ist 8 Jahre, dass ich den Lehrgang gemacht habe. Es gibt in einigen Journalisten Ausbildungen, Sensibilisierungsvorträge zum Thema Formulierungsfallen beim Berichten über Menschen mit Behinderung. Also das ist einerseits beim Journalistenkolleg in Salzburg der Fall, beim Sportjournalistenlehrgang in Salzburg, dann auch bei der Oberösterreichischen Medienakademie. Also das sind einmal die Bereiche, die ich kenne. Und ich stelle also immer fest, da sind eben sehr viele junge Journalisten, die da das erste Mal erfahren, dass man da überhaupt beim Formulieren in Fallen tappen kann. Das ist ja nicht nur der Rollstuhl gefesselt, sondern auch die alten Ausdrücke wie taubstumm oder einfach der Ausdruck der Behinderte, der also den Menschen rein auf die Behinderung reduziert. Und die Leute sind das ja aufgeschlossen. Die wissen, die haben oft noch nie davon gehört, dass sie da eigentlich etwas falsch formulieren können. Und ich denke mir halt, auch wenn das nur kleine Vorträge oder Sensibilisierungsvorträge sind, bei jeder dieser Ausbildungen sind es so 20 bis 25 Menschen, die dann in ihre Redaktionen gehen und die dann dort das erste Mal auch das Bewusstsein verbreiten, was man da besser machen könnte. Und das sehe ich zum Beispiel als einen Fortschritt.
Das heißt, Sie bilden auch angehende Journalisten aus?
Ja, genau. Die stehen meistens am Beginn ihrer Praxis und nehmen das dann einfach mit. Und man merkt es dann teilweise auch, wenn ich dann Artikel bekomme von diesen Leuten oder mal irgendwas lese, dass also die schon wesentlich sensibler formulieren im Vergleich zu vorher.
Man hört ja dann auch oft so im Alltagsjournalismus dann die Begründung, warum man nicht auf diese Fauxpas achtet, hört man dann oft so die Formulierung nach dem Motto, ja, das ist ja dann viel länger und da brauche ich viel mehr Platz für die Formulierung und Zeilenangaben und so weiter. Wie würden Sie dann auf solche Argumente reagieren?
Also solche Argumente zählen für mich nicht. Ich gestehe es vielleicht, ich mache eine kleine Ausnahme. Und das sind Überschriften jetzt bei Printmedien, wo es oft wirklich schwierig ist. Man hat nur eine bestimmte Zeichenanzahl. Aber auch da, es ist immer Kreativität gefragt. Wenn man seine Kreativität spielen lässt, und ich denke mir auch, der Journalismus ist ein kreativer Beruf, auch wenn man bei den Informationen nicht kreativ sein soll und diese erfinden soll, aber sonst ist es ja ein kreativer Beruf und auch da kann man sich einfach was überlegen und diese Formulierungen umgehen und jetzt nicht diskriminierend formulieren.
Man kann ja schlecht über die Berufschancen von Menschen mit Behinderung im Journalismus diskutieren und dabei völlig außer Acht lassen, in welche Lage sich die Branche an sich derzeit befindet. Viele sprechen vom Untergang des Qualitätsjournalismus etc. Fördern solche Diskussionen die Integration von sogenannten Minderheiten oder macht es das noch schwieriger, als es ohnehin schon ist?
Also ich sehe das relativ neutral. Ich glaube, es fördert es nicht und es hindert jetzt auch nicht. Ich glaube, dass es auch für nicht behinderte Leute zurzeit sehr schwierig ist, eine adäquat bezahlte Stelle im Journalismus zu finden. Es ist eben so, dass die traditionelle Finanzierung nicht mehr funktioniert und aber es noch keine, zumindest in Europa, noch keine adäquaten Nachfolgeformen der Finanzierung jetzt gibt und dass das einfach ein gesellschaftlicher Prozess sein wird und zum Teil auch eine politische Entscheidung, eine gesellschaftliche Entscheidung, wie viel das der Gesellschaft wert ist, und wie man das in Zukunft finanzieren kann, wenn die klassische Finanzierung über Werbung nicht mehr funktioniert.
Ich sehe das sehr ähnlich. Die Auseinandersetzung zwischen auf der einen Seite qualitätsorientiertem Journalismus und auf der anderen Seite durch PR überbordende Informationsangebote, wo die Frage immer drängender wird, was davon ist eigentlich noch Journalismus. Da gibt es auf der einen Seite schon die Chance, auch gerade für die Anbieter von Qualitätsjournalismus, ob jetzt im privatwirtschaftlichen Bereich oder im öffentlich-rechtlichen Bereich, sich noch einmal deutlich auch zu unterscheiden, indem diese Medienunternehmen klar machen, dass sie die Inklusion leben, und zwar in vielfältiger Hinsicht. Das ist eher eine Frage, die auf mehreren Ebenen zu stellen ist. Die ist auf der Frage von Menschen mit Beeinträchtigungen und ohne zu stellen, die ist auf der Ebene der Geschlechter zu stellen, die ist auf der Ebene der Zuwanderungsfrage zu stellen. Und da ist ein System, das überzeugend diese Inklusion lebt, wahrscheinlich am Schluss das attraktivere Medienangebot, weil ich dort auch die gesamte Gesellschaft besser abbilden kann und den Bedürfnissen der unterschiedlichen Gruppen und Interessen in der Gesellschaft eher Rechnung tragen kann als im Mainstream-orientierten Medienbetrieb, wo immer auf die große Zahl geschaut wird, der Rezipienten, die man möglichst leicht und einfach bedienen kann und wo das Mühsame, das Genaue draufschauen, dass er dann auch einfach mehr personelle Ressourcen braucht und auch besser qualifizierte Menschen braucht und auch bei der Suche nach den Menschen, die das dann leisten, man auch die reinholen muss, die davor beispielsweise auch vom Bildungssystem diskriminiert werden und deswegen oft im Journalismus gar nicht erst am Beginn ankommen. Die Frage, die sich die Malise gestellt hat, nämlich warum kommen eigentlich so wenige zu den FHs? Bei uns an der Uni ist es auch nicht viel besser. Ne? Die muss sich ein Medienunternehmen schon stellen, wenn das Interesse dahin geht, dass ich faire Berufschancen bieten will. Dann darf ich mich nicht darauf verlassen, was kommt am Ende bei den Unis raus und bei den FHs raus.
Kann das auch daran liegen, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass es halt zahlenmäßig sehr wenige sind? Liegt es an den Strukturen oder an den Möglichkeiten jetzt auf die Räumlichkeiten bezogen oder so? Wie kann man das aus Ihrer Perspektive?
Ich glaube, da haben mehrere erklärt in der Runde gute Antworten drauf. Ich sehe natürlich mehrere Gründe, nur ganz kurz gesagt. Also die Strukturen, dass im Bildungssystem sehr früh eben auseinanderentwickelt wird, separiert wird und nicht darauf geachtet wird, dass die Inklusion praktiziert wird. Das ist ein wesentlicher Hemmfaktor bei all den Berufen, die stark mit Bildung verbunden sind. Und das ist der Journalismus mittlerweile doch sehr deutlich. Er ist relativ stark akademisiert. Das Zweite ist, dass wir hier in dem Bereich die bewusst auch Role Models schaffen müssen, damit die nachkommenden Generationen Personen haben, mit denen sie sich identifizieren können. Ja, das heißt, das ist vorübergehend in der Phase, wo es eben die Chancengleichheit de facto nicht gibt, ja, weil zu wenige in dem Bereich drin sind, müssen diejenigen, die sie beschäftigen, darauf achten, dass man sie, wenn man so will, ein Stück in die Auslage stellt als Role Models, damit da auch Junge sagen, das ist genauso ein Beruf für mich. Ja? Also das gehört in diese Palette der Berufe, die ich mir nicht nur zumute und wo ich mich dafür geeignet und talentiert empfinde, sondern diese Chance ist auch realisierbar, weil es gibt bereits welche, die es tun.
Ich habe jetzt sehr viele Wortmeldungen. Eins war Herr Stefan Martin, dann Herr Manfred Fischer und dann Frau Neumüller.
Ja, weil wir gesprochen haben, wie das die Integration fördert und so weiter, wenn man jetzt Menschen mit Beeinträchtigungen einstellt. Ich glaube, dass das auch nicht nur wichtig ist auf der Ebene des Qualitätsjournalismus, sondern dass auch das Medium nach außen dadurch gute PR hätte, weil es das Image des Mediums vor allem sehr stark fördern würde. Weil als Journalist geht man ja in die Öffentlichkeit, man geht auf ein Fußballspiel, man geht auf diverse Veranstaltungen. Und ich glaube, wenn man dann so einen Journalisten sieht, der mit einem Presseausweis vom Standard, vom ORF oder Privatfunk, ganz egal was, kommt, dann sieht man, sehen vielleicht auch andere, schau, die haben das geschafft, die sind dort. Und ich glaube, dass das auch eine sehr gute Image-Kampagne sein wird oder sehr große Image-Chance ist.
Manfred Fischer?
Ja, zwei Sachen. Also warum so wenige behinderte Menschen überhaupt zur Journalistenausbildung kommen? Ein wichtiger Bereich ist das für mich, was der Herr Ausiel gesagt hat, das ist der Bildungsbereich. Die Frau Neumüller hat zuerst schon gesagt, für sie ist also der Journalist ein Mensch wie ein Lexikon, der sehr viel anhäuft. Und ich glaube, da ist die Krux in unserem Bildungssystem, dass es behinderten Menschen gar nicht ermöglicht wird, so ein Lexikon anzuhäufen. Eben durch die separierte Bildung, dass es keine inklusiven Schulen und inklusiven Ausbildungen gibt. Zweiter Bereich, das ist eben auch, dass diese Vorbilder fehlen. Ich denke mir, da hätte zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt das Fernsehen eine große Vorbildfunktion, wenn man Moderatoren mit Behinderung in Sendungen auftreten ließe, egal ob es die Zeit im Bild ist oder sonst wo. Denn dann kämen sicherlich auch mehr behinderte Menschen auf die Idee, ah, der macht das, das könnte ich auch, das könnte auch ein Beruf für mich sein. Und dass man nicht den alten Weg geht. Der Herr Hausherrl hat es beschrieben vom Heinz Brüller, der eine Behinderung hatte, der immer versucht hatte, diese Behinderung zu verstecken, zu verbergen mit den Kameraaufnahmen. Ich denke mal, das ist genau der falsche Weg. Das ist im Reporter, ein guter Reporter im Sportbereich noch dazu, der eine körperliche Behinderung hat. Und ich glaube, die wenigsten Österreicher haben mitbekommen, dass er das hat. Und so konnte er überhaupt keine Vorbildfunktion ausüben. Aber wie gesagt, da wäre ihm der öffentliche, rechtliche Bereich gefordert, Vorbilder ins Rampenlicht zu stellen.
Wenn es um Vorbilder geht, sehen Sie sich selbst als ein solches?
Na, als Vorbild sehe ich mich nicht. Das ist für mich ist einfach der Journalismus ein normaler Beruf, der mein Ziel war und wo ich es auch durchgesetzt habe, dass ich ihn heute ausüben kann. Es ist, für mich ist es immer sehr interessant, wenn ich als Journalist zu Pressekonferenzen komme, bei uns im lokalen Bereich, auf einmal ist Barrierefreiheit ein Thema. Weil davor macht sich keiner Gedanken, wo jetzt die Pressekonferenz in irgendeinem Gemeindehaus ist oder in einem Gasthaus ist, ob das im ersten Stock ist oder ob die einen Lift haben oder sonst was. Aber ab dem Moment, wo jetzt ich dazukomme als lokaler Journalist, der für die Medien berichtet, wird es dann sehr wohl zum Thema. Und da ist bei vielen Gemeinden, bei uns im Umkreis, jetzt auf einmal Barrierefreiheit ein Thema. Und das finde ich eigentlich sehr witzig. Und ich denke mal, je mehr behinderte Journalisten unterwegs wären, desto mehr würde sich dieses Thema auch in der Gesellschaft verbreiten.
Frau Neumüller?
Es muss den behinderten Menschen zugetraut werden, schon als Jugendliche, dass sie sagen, dass man vom Elternhaus und von der Gesellschaft die Unterstützung hat, in dem Sinn, du kannst was erreichen. Mein Erlebnis im Bildungsbereich war oft so, eine Schlüsselszene, an der man das vielleicht verdeutlichen kann, schaffe die Aufnahmeprüfung zur Handelsakademie, ich komme zur Schulärztin und die sagt, na, zu meinen Eltern, dann wollen sie das Kind nicht lieber doch in die Handelsschule geben. Obwohl ich die Aufnahmeprüfung schon bestanden hatte. Und einfach, dass man bei den behinderten Leuten anscheinend immer noch davon ausgeht, dass man zuerst einmal das Niedrigere probiert, anstatt zuerst das Höhere. Und ein zweites Schlüsselerlebnis von mir, ich habe schon mit 13, 14 einmal mit dem Gedanken gespielt, ich will einmal journalistisch tätig sein, habe dann die Schauplatzreportagen gesehen von Franz Josef Voynich, habe dessen Bücher gelesen, habe mir gedacht, das wäre vielleicht was. Die Erwachsenen in meiner Umgebung haben mich nicht sofort entmutigt, aber waren da halt auch sehr vorsichtig. Und irgendwann dann kam ich mit 14 in die zur Berufsinformationsmesse in Wels. Und da gab es schon einen Stand der Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich habe mich zuerst nicht hingehen getraut und meine Mutter hat mich dann dorthin geschleppt. Und wir haben gefragt, na, wie wäre das, wenn ich jetzt da Journalistin werden wollen würde? Und ich habe mir eigentlich erwartet, dass dieser Mensch sofort Nein sagt. Und er schaut mich an, denkt nach und sagt, naja, aber in der Außenpolitik, das könnte schon gehen, weil da muss man eh nicht viel herumreißen. Und da war schon einmal die erste Tür dann offen. Und ich glaube, sowas braucht.
Wunderbar. Oft muss man in die Ferne schweifen, weil das Gute doch nicht so nahe liegt, scheinbar. Stefan Martin, Sie wollten vorher, glaube ich, noch was sagen. Ich wollte Ihnen jetzt nicht das Wort entziehen, aber es war so viel.
Na, kein Problem. Ja, es ist ja eigentlich, die Punkte sind ja schon, liegen ja jetzt schon auf dem Tisch. Vielleicht nur kurz dazu, weil jetzt wieder das Thema, ja, in der Außenpolitik könnte schon gehen. Ich meine, man muss natürlich schon aufgrund der Barrierefreiheit, die vielleicht in vielen Medienhäusern noch nicht vorhanden ist, schon davon ausgehen, was ist möglich, was können wir machen. Das ist schon richtig. Aber es wird immer wieder vergessen, dass ich als Journalist, ohne dass ich das jetzt so ausdrücken möchte, dass man subjektiv berichten muss, aber auch wenn ich objektiv berichte, muss ich ein Herz haben für das, was ich berichte. Ich kann, wenn ich mich nie mit Autos beschäftigt habe, kann ich nicht über Autos schreiben. Ich kann zwar das Handwerkzeug, aber wenn ich mit dem Blech nicht identifizieren kann, werde ich auf Dauer nicht glücklich werden. Und daher, glaube ich, ist es auch so, dass man da flächendeckend einsetzt und dass man am Ende des Tages sagt, okay, bei unserer Redaktion kannst du dich entscheiden, wo du hin möchtest, weil bei uns gibt es jetzt Rampen, bei uns gibt es jetzt Lifte. Ich glaube, man muss von dem Denken wegkommen, ja, da ist barrierefrei, da steckt man dich hin und da musst du mit dem zufrieden sein. So nach dem Motto, ich sage es jetzt auf gut Wienerisch, friss oder stirb.
Ich glaube, es ist wichtig, dass junge behinderte Menschen, die Journalist werden wollen, sich nicht von diesem Wunsch abbringen lassen. Auch nicht überlegen, wo könnte das sein, wo ist das barrierefrei, sondern ich habe diese oder jene Behinderung, ich will Journalist werden. Und ich gehe diesen Weg und probiere das so weit als möglich durchzusetzen. Ich denke mal, es war bei der Frau Neumüller nicht anders wie bei mir. Man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit. Und das ist jetzt gerade im Bereich des Journalismus, gilt das auch für nicht behinderte Menschen. Man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit für diesen Weg, darf sich nicht abdrängen lassen von seinem Ziel. Und es öffnen sich immer wieder Türen. Und wenn drei Türen zugeschlagen werden, wenn sich eine vierte öffnet, das reicht. Es reicht eine offene Tür, durch die man geht, die man benutzt, wo man dann die Möglichkeit bekommt, sein Können zu beweisen. Und das entwickelt sich dann weiter. Bei mir war dieser Weg, ich habe zu Beginn sehr viel übers Internet gearbeitet. Artikel übers Internet, über E-Mail an die Medien geschickt. Also ich bin gar nicht so sehr persönlich hingefahren und habe da eben viel mit dem Netz und mit dem Telefon gemacht. Das heißt, da war es egal, ob diese Redaktionen barrierefrei waren oder nicht. Und dann bringt man erste Artikel unter, diesen ersten Artikel, die kann man wieder bei anderen Zeitungen zeigen. Und so ergibt sich dann einfach ein Fortschritt. Also einfach nicht abbringen lassen vom Ziel.
Inwiefern kann denn für Sie als freier Journalist Ihre Behinderung auch ein Vorteil sein?
Ein Vorteil ist vielleicht beim Berichten über Themen, die behinderte Menschen betreffen, weil ich da mitten drinnen stehe. Da habe ich einfach ein Insiderwissen, gerade was Mobilitätsbeeinträchtigung betrifft, aber auch die anderen Formen von Behinderung. Ich appelliere zum Beispiel auch immer bei den Kursen, wo es um die Sprache geht, an die Jungjournalisten einmal zu überlegen, wenn sie ein Thema mit behinderten Menschen aufgreifen, interviewen sie dann auch behinderte Menschen selbst, Betroffene. Da fällt mir immer das Pflegethema, Pflegegeldthema ein. Da wird viel drüber geschrieben und dann wird interviewt der Sozialminister, irgendwelche Sozialpartner, Vertreter von Pflegeorganisationen, aber den es eigentlich betrifft, der behinderte Mensch selbst, der kommt da eigentlich nicht zum Wort. Und ich denke mal, solche Einblicke kann man als behinderter Mensch einfach geben und soll man auch geben.
Ja, ich denke mal, Vorteil in manchen speziellen Situationen, ja. Das kann eben, wenn ich jetzt selber vielleicht über Behinderung berichte oder auch selber zum Beispiel jemand mit Behinderung interview, habe ich festgestellt, sind die Leute mit mir offener und ehrlicher und reden auch über die nicht so schönen Seiten wie vielleicht mit einem Journalisten ohne Behinderung, weil sie vielleicht annehmen, der versteht die Nuance nicht. Manchmal kann es als Eisbrecher funktionieren, das kann aber auch in die Hosen gehen. Also das würde ich nicht generalisieren. Ich habe Praktikum gemacht für einen Trend. Ich musste für eine Geschichte zu einer Pressekonferenz für Greenpeace über. Ich rufe dort an, sie sagen, ja, es ist alles barrierefrei, ich komme hin. Pressekonferenz ist im ersten Stock ohne Lift. Ich hatte ein Interview ausgemacht mit dem Sprecher von Greenpeace. Habe ich gesagt, na, wenn wir das Interview machen, müssen wir das erst draufhelfen. Der hat mich dann raufgetragen. Danach war das Eis gebrochen. Da hat es funktioniert. Es kann aber genauso sein, dass die Situation so peinlich wird, dass man das Interview eigentlich nicht mehr zustande bringt.
Stefan Martin?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr richtiger und sehr wichtiger Punkt, weil gerade das mit dem Rauftragen möchte ich anschneiden. Ich habe selber eine gute Freundin von mir, die auch im Rollstuhl sitzt, und da sagt sie mir, das Rauftragen, das ist für sie manches Mal ein Problem, weil man vertraut ja auch nicht jeder Person gleich. Und ich meine, wenn man jetzt auf einer Pressekonferenz ist, kann es ja auch sein, dass man die Leute, wenn man sie nicht kennt, ja, will man sie nicht tragen lassen oder angreifen lassen, das ist völlig klar. Ein Vorteil, ob das jetzt ein Vorteil ist, eine Behinderung zu haben oder welche Vorteile das hat, kann man nur schwer beantworten, weil eigentlich eine Behinderung an sich für mich jetzt nicht wirklich einen Vorteil darstellt, sondern sehr häufig, ich merke es jetzt zumindest im Studium, auch einen Mehraufwand bedeutet. Aber unter Umständen, wenn es jetzt um Themen geht wie, ja, Sehbehinderung, jetzt ist jetzt mein Beispiel, dann könnte ich natürlich anders darüber berichten als meine sehenden Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch sensibler. Aber ich denke, man sollte da in Zukunft nicht mehr separieren, ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, sondern man soll zu einem Einklassenjournalismus gehen, sondern man sollte sagen, wie jetzt die Nichtbehinderten, wir gehören alle zusammen, dass wir genauso Bestandteil der Medienschaffenden sind wie unsere anderen Kollegen. Das wäre so mein Ziel, und darum möchte ich diese Vor- und Nachteilsdiskussion eigentlich nicht führen, weil es, glaube ich, im Endeffekt nichts bringt. Entweder werden wir integriert, das gilt sehr, muss an die Politik auch gehen, dieser Appell, oder wir werden es nicht.
Sie haben jetzt alle irgendwie angesprochen, man könnte dann anders berichten. Ist dann nicht die Gefahr gegeben, wie es Herr Hausil vorher schon angesprochen hat, dass Menschen mit Behinderungen, die im Journalismus tätig sind, dann auf gewisse Themenbereiche automatisch fokussiert werden, nämlich nicht sich selbst fokussieren aufs Thema, ich berichte jetzt über Menschen mit Behinderungen, sondern dass man so den Deckel aufgesetzt bekommt, von außen eher, ja, du weißt es besser, jetzt berichte auch drüber, und man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, auch in anderen Bereichen seinen Journalismus zu betreiben, wie man es gerne würde.
Na, ich denke mal, da muss man sich genauso dagegen wehren. Das gilt aber jetzt für einen anderen Bereich des Journalismus auch. Es kommt ein junger Journalist in eine Redaktion und da weiß man, der spielt Fußball. Dann wird man zu dem ansagen, na, du berichtest über Sport, du berichtest über Fußball. Wenn das aber nicht sein Thema ist, dann ist er genauso dazu aufgerufen, aufzustehen und sagen, nein, ich interessiere mich aber für Außenpolitik und sich da durchzusetzen. Und ich denke mal, das gilt jetzt für behinderte Journalisten genau im gleichen Bereich.
Beim Einstieg kann man diese Stärken bewusst einsetzen und dann darauf achten, dass man dort nicht festgenagelt wird. Das ist sicher wichtig. Und man kann natürlich eine Stärke schon ausspielen, nämlich die gleichzeitig die Schwäche der anderen ist. Weil wir jetzt geredet haben, sozusagen, wer geht tatsächlich unbefangen auf Menschen mit Behinderung zu? Das sind zumeist Menschen, die selber eine Behinderung haben, weil sie das nicht tun, was viele von außen tun, nämlich sie gehen mit Mitleid, mit Paternalismus auf sie zu. Das ist genau nicht die Augenhöhe, auf der Menschen grundsätzlich, nicht nur Menschen mit Behinderung, grundsätzlich Menschen nicht begegnet werden wollen. Ja? Man will ernst genommen werden, man will auf Augenhöhe kommunizieren, und das gelingt oft den Menschen ohne Behinderung im Journalismus nicht wirklich gut. Ja? Und das ist eine Stärke, die würde ich einfach auch mal ausspielen, mit der Zielsetzung, dass es am Ende alle, und da finde ich diese Worte zu sagen, es geht um eine Gesellschaft, es geht um einen Journalismus, das muss die Zielsetzung sein, klar. Ja, dass diese Unterschiede dann einfach auch nicht mehr zählen. Und solange sie zählen, weil sie die Mehrheitsgesellschaft den Minoritäten sozusagen umhängt, kann ich natürlich auch ein bisschen diesen Trick spielen und sage, okay, jetzt schaut mal, was ich besser kann als ihr. Und lernt's an mir.
Ja, wunderbar. Dann würde ich um eine Schlussrunde bitten, weil die Zeit doch schon relativ weit fortgeschritten ist. Herr Hausel, ich fange wieder bei Ihnen an. Sie waren am Anfang recht skeptisch, ob Sie die Berufschancen von Leuten mit Behinderung tatsächlich verbessert haben. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, in drei Sätzen zu skizzieren, was muss geschehen, damit was weitergeht in den Karrieren.
Dass die bisherigen wissenschaftlichen Befunde, die wir haben, hier im Land und anderswo von den Praktikern ernst genommen werden, angeschaut werden, dass das diskutiert wird in der Branche, dass das in den Fachzeitschriften für Journalismus wenigstens einmal aufgegriffen wird. Wir haben leider da ganz wenig Innovation in dem Bereich. Es geht deswegen auch sehr zäh nur weiter. Das Zweite, glaube ich, ist, dass sich auch in der Politik etwas mehr noch Gedanken gemacht wird und zielführende Projekte umgesetzt werden, die diese Berufsprozesse und dort, wo versucht wird, zu zeigen, dass es ja geht, auch gestützt werden. Denn solche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Ja, das ist jetzt nicht das Plädoyer, das auf die lange Bank zu schieben, sondern alle Politiker und Politikerinnen wissen, wenn sie etwas verändern wollen, dann müssen sie da Jahre und Jahrzehnte dahinter sein und nicht nur bei irgendwelchen Anlässen sich hinzustellen und sagen, wir sind eh dafür, sondern da beharrlich tatsächlich diese dicken Bretter bohren, die wir so oft hören als Bild, wenn es um Politik geht.
Manfred Fischer, welche Ratschläge oder Wünsche würden Sie in drei Sätzen formulieren?
Ja, ich wünsche mir, dass einfach die behinderten Menschen, die jetzt schon im Journalismus tätig sind, ein Beispiel dafür sind, dass es funktioniert, dass es geht. Und ich denke da an die Politik. Wir haben im Nationalrat die Frau Jamer, wir haben den Herrn Hoeinig drinnen, die auch zeigen, als behinderter Mensch kann man sehr wohl Politiker im Nationalrat sein, das funktioniert. Und ich glaube auch, diese Personen zeigen der Gesellschaft, was behinderte Menschen leisten können. Und das wünsche ich mir auch für die behinderten Menschen, die schon im Journalismus tätig sind. Ist ein Wunsch wäre vielleicht, dass man so einen integrativen Journalismuslehrgang wieder einmal wiederholt. Denn daraus sind eben Journalisten hervorgegangen. Einige haben dann weitere Ausbildungen gemacht auf der Fachhochschule oder beim österreichischen Journalistenkolleg. Und eine weitere Ausbildung im integrativen Bereich könnte hier ein neuerlicher Anstoß sein. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass das fortgesetzt wird.
Manisna Müller?
Ja, ich wünsche mir dazu einfach einmal ein inklusiveres Schulsystem. Ich glaube, dass es den behinderten Leuten zugetraut werden muss und dass es sich die behinderten Leute selber zutrauen müssen. Dass junge behinderte Leute einfach schon mit dem Gedanken aufwachsen müssen, dass sie aus einer ganz großen Bandbreite an Berufen wählen können, die den Journalismus inkludieren, dass ihnen das bewusst sein muss. Und ich denke mal, dass, wie gesagt, die Mainstream-Ausbildungen, da nehme ich unsere Fachhochschule dazu, viel, viel inklusiver noch werden müssen, damit keine extra Ausbildungen braucht. Was für mich ein Ansatz ist, dass man Behinderung auch dann stärker im Themenkomplex Diversity berücksichtigt, der ja jetzt durchaus in Mode ist, aber was in mir auffällt, oft nur auf kulturelle und ethnische Diversität heruntergebrochen wird und andere Dimensionen wie Behinderung oder Alter zum Beispiel vollkommen ausgeblendet werden. Und hier würde ich auch eine Chance sehen, das Thema Behinderung in einem größeren Kontext wieder neu diskutieren zu können.
Stefan Martin, Ihnen gehört das Schlusswort.
Ja, ich glaube, dass es an den Schulen wichtig ist, anzusetzen, aber eben auch gerade an Universitäten, wo es medienspezifische Studienschwerpunkte gibt, dass man zum Beispiel Schnittprogramme adaptiert, dass sie für Menschen mit Sehbehinderung besser zugänglich sind und dass man aber auch gleichzeitig das Lehrpersonal schult und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sie mit diesen Personen umgehen sollen. Weil ich denke, in den Medien, wenn sich diese Personen vorstellen, ergibt sich ja ein Netzwerk durch den Lebenslauf. Ich habe an der und der Universität studiert, dann wäre es ja auch möglich, seitens des Mediums nachzufragen bei der Uni, wie haben Sie das gemacht, wie habt ihr das gemacht mit dem? Und ja, und ich glaube aber, dass es trotzdem, bis es soweit sein wird, in den nächsten Jahren noch soweit sein wird oder leider sein muss, dass man als behinderte Person noch weiter sehr viel kämpfen muss. Wir haben keine Nachteile, wir haben zwar einen Mehraufwand mit unserer Einschränkung, aber wir sind Teil des Systems und integraler Bestandteil unserer journalistischen und Informationsgesellschaft. Dankeschön.
Dann sage ich Dankeschön für die Teilnahme an der heutigen Diskussion. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auch auf www.frickradio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dirnbacher
und Elisabeth Losbichler.